Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr uns mitgenommen habt in diese Zeit, in diese Lobpreiszeit. Und für mich ist das immer so eine Vorbereitung. Manche Leute sagen ja so, als guter evangelischer Mensch, da ist die Predigt natürlich das Wichtigste in dem Gottesdienst. Und ja, Kraft Amtes muss ich das irgendwie unterstreichen. Aber mein Herz sagt mir was anderes. Mein Herz sagt, ohne diese Zeit davor, in der ich singe, in der ich bete, in der ich mich Gott hinhalte, merke ich, dass die Predigt nicht das Gleiche ist. Und ich möchte, bevor ich jetzt einsteige in diese Predigt, noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich weiß, dass du etwas vorbereitet hast heute. Und ich weiß, dass du in unsere Herzen hineinsprechen möchtest. Ich halte dir mein Herz hin, ich erlaube dir, dass du mich veränderst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du in diesem Raum jetzt etwas veränderst. Dass du Begegnung schaffst, persönliche Begegnung mit dir und dass du Herzen veränderst. Und das bitte ich im Namen von Jesus. Amen. Ja, heute halte ich keine ganz normale Predigt, so wie ich das sonst mache. Also ich habe mich nicht letzte Woche hingesetzt, habe etwas geschrieben und erzähle euch das heute. Die Predigt, die ich heute halte, die hat im Grunde genommen vor etwa 6 Jahren begonnen. Ihr seht auf dem Bild hinter euch 2 gute Freunde von mir, die heute beide nicht mehr hier auf dieser Erde leben. Beide sind gestorben. Vor etwa 6 Jahren bekam ich einen Anruf von Marc. Er war gerade in Tübingen in der Klinik und er rief mich an und er sagte, hey, man hat einen Tumor in meinem Kopf festgestellt. Es ist richtig übel, das sieht nicht so gut aus. Ja, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Mir blieb das Herz fast stehen und ich war am Überlegen, was sagt man da am Telefon? Und das Einzige, was ich so rausgebracht habe, ich habe gesagt, ja, hey, warte dort, ich komme vorbei. Ja, klar, was sollte auch sonst machen? Mein Weglaufen war für ihn kaum eine Möglichkeit. Aber ich habe gemerkt, hey, wie wenig intelligent ist das, was man in so Momenten dann schon mal sagt. Aber ich habe das gemacht, ich bin hingefahren und wir haben viel geredet, wir haben viel erlebt, noch eine ganze Zeit lang miteinander und es war richtig schwierig. Auch Jochen kenne ich schon, seit ich überhaupt denken kann. Schon als ganz kleine Kinder, unsere Mütter sind miteinander mit dem Kinderwagen unterwegs gewesen. Und beim Jochen ist es so, dass solange ich denken kann, war Jochen immer der, der schwer krank war. Von Kind auf. Man hat es ihm immer angesehen und man wusste es. Und seine Lebenserwartung war nicht so hoch durch diese Krankheit. Nee, er war immer so der, wo man einfach wusste, ja, er ist schwer krank. Als ich aber die Nachricht bekam, dass er von einer seiner unzähligen Standard-OPs nicht mehr aufgewacht ist und im Koma liegt, ging es mir ähnlich wie bei Marc. Es traf mich wirklich so der Schlag. Mit Jochen hatte ich nur noch wenige Tage, Momente auf der Intensivstation, von denen ich überzeugt bin, dass er wohl nichts mehr davon mitgekriegt hat. Es war nur noch eine ganz kurze Zeit. Bei Marc war das anders. Wir hatten noch eine sehr intensive und schöne Zeit miteinander. Es waren noch viele Monate, in denen wir Dinge geredet haben, die wir in 30 Jahren Freundschaft vorher nie geredet hatten. Wir haben uns gegenseitig Dinge anvertraut noch und wir hatten eine wirklich tolle Zeit miteinander. Mir bleiben beim Marc und beim Jochen viele Erinnerungen. Viel Gutes, vieles, wo ich mich gerne zurückerinnere, aber auch viele unbeantwortete Fragen. Warum hat Gott es zugelassen? Warum wurden unsere vielen Gebete, das Flehen, das Bitten bei Gott nicht erhört? Kann man in solchen Situationen wirklich einfach weiter glauben? Und ich möchte es euch ganz ehrlich sagen, einfach weiter glauben kann man nicht. Das funktioniert nicht. Da wird der Glaube, das Vertrauen in Gott, das, worauf du baust, wo du sagst, ja, das macht mein Leben aus, das wird wirklich geprüft. Bis ins Tiefste deines Herzens hinein. Und ich habe es erlebt, schon mehrfach erlebt, und ich kann es extrem gut nachvollziehen, dass Menschen in diesen Momenten, in diesen Phasen ihres Lebens den Glauben aufgeben. Dass sie sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich lege das ab, ich kann das nachvollziehen. Bei mir war es so, ich hatte sehr gute Begleiter in dieser Phase drin. Menschen, mit denen ich über meine Fragen und über meine Zweifel gut reden konnte, die mit mir gebetet haben, und irgendwie bin ich darüber auch weggekommen. Ich habe weiter geglaubt. Ich habe weiter gebetet, ich habe weiter gepredigt. Ich habe weiter um Heilung für andere Menschen gebetet. Ich habe weiter auch Wunder erlebt und es ging irgendwie weiter. Bis dieses Jahr im Juli. Wir waren bei Leben teilen. Leben teilen, eine Aktion, die wir zum ersten Mal gemacht haben dieses Jahr. Eine Aktion mit etwa 40 Leuten haben wir eine Woche hier gelebt. In dieser Location, Massenlager, ein bisschen verteilt und so. 40 Leute eine Woche Leben komplett teilen. Und ich liebe das. Für mich sind das geniale Aktionen. Ich blühe da total auf bei sowas. Und ich habe mich riesig darauf gefreut und wir sind hier eingezogen und das sollte der Auftakt zu einem genialen Sommer werden. Erst Leben teilen, dann hatten unsere Kids sich angemeldet, eine Woche Adonia Camp, das heißt eine Woche nur meine Frau und ich, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Und dann lag noch ein sehr vielversprechender Hollandurlaub mit Segeln vor uns. Yes, der Sommer kann kommen. Und wir haben angefangen mit Leben teilen und während dieser Woche begannen bei meiner Frau wahnsinnige Schmerzen im Gesicht. Das Auge lief die ganze Zeit, die Nase war irgendwie zu und sie hatte abartige Schmerzen. Schmerzen, die von da an alles in unserem Leben beeinflussen sollten. Krankenhaus, Notaufnahme, Verdacht auf Tumor, CT, MRT, Neurologie, alles haben wir durchgemacht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viele Stunden wir bei Ärzten verbracht haben. Im Wartezimmer, in Behandlungen drin, alles Mögliche wurde gemacht. Eine wirkliche Ursache hat man nicht gefunden. Aber der Schmerz blieb. Die ersehnte Erholung fand nicht statt. Es war ein Sommer für den Bobbes. Ich war K.O., wir hatten so viel gearbeitet, schon im ersten Halbjahr und wir hatten uns wirklich von dem Sommer etwas erhofft. Und wir hatten auch an Gott einfach bitten. Wir haben gesagt, Gott, schenk du uns so einen neuen Push, dass wir fürs zweite Halbjahr wieder richtig aufgetankt sind, dass wir mit voller Kraft und voller Energie in dieses zweite Halbjahr reingehen können. Ja, nichts davon. Die Erholung blieb aus, die Krankheit bekam einen Namen. Dieser Name war eigentlich absolut nichtssagend, totaler Blödsinn, aber dieser Name wurde für uns zu einem Fluch. Denn auf einmal stand dieser Name über allem. Und wenn du ins Internet reinschaust und schaust, was dort steht über diese Krankheit, es ist schrecklich, es ist zerstörerisch und du fragst dich, kann man so überhaupt noch leben? Du findest nur Negatives und das stand über uns. Und was haben wir gebetet? Gebetet wie die Wilden. Wir haben gefastet, wir haben geölt, wir haben gesalbt, wir haben alles. Und wir haben es richtig gemacht. Ich glaube, wir haben es theologisch wirklich richtig gemacht. Aber auf einmal waren alle Zweifel wieder da. Für mich war das wie jedes Gebet, das ich irgendwann gesprochen habe und nicht erhört wurde, aus meiner Sicht, stand wieder vor mir. Ich habe das alles nochmal durcherlebt, durchexerziert. Und es war eine völlig verrückte Zeit. Ich habe ja nicht aufgehört, mit Gott zu leben. Ich habe auch nicht aufgehört zu beten. Wir haben hier Gottesdienste gehabt, wo ich für Menschen um Heilung gebetet habe. Die sind raus und haben mir geschrieben und gesagt, hey, wow, mir geht's so gut. Ich denke so, yeah, cool. Aber meiner Frau nicht. Warum? Warum? Und das ging so tief. Wir haben uns mit den unterschiedlichsten Glaubensansätzen beschäftigt. Ich habe mein Leben lang noch nicht so viel über Heilungstheologie gelernt wie in dieser Zeit. Ich habe mich wirklich mit allem beschäftigt, mit allen Richtungen und allen Ansätzen und wollte einfach mal wissen, was dahinter ist, so, ja, was steckt dahinter? Und irgendwann habe ich gemerkt, dass diese Zweifel und diese Fragen an Gott etwas mit mir machen. Sie haben mich wie einen Weg geführt, den ich selber gar nicht kapiert habe. Aber im Laufe dieser Zweifel und der Fragen ging es irgendwie immer tiefer in mein Herz rein. Und irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich bin am tiefsten Punkt meines Herzens, am Boden angekommen. Und da stellst du dir auf einmal Fragen, meint Gott es wirklich gut mit uns? Kann ich ihm wirklich vertrauen? Ist er böse auf mich? Liegt es an meiner Sünde, dass er nicht reagiert? Diese Gedanken, die ich oft habe, Wörter, die ich benutze, Bilder, die ich sehe, ist das Schuld daran, dass Gott nicht reagiert? Sind mir Dinge noch nicht vergeben? Gelten die Zusagen der Bibel wirklich auch für mich heute? Ja, und je tiefer du dich mit Theologie mal befasst hast in deinem Leben, umso drängender wird die Frage. Gilt das auch noch heute oder war es situativ für die Jünger oder wen auch immer gesprochen? Und ich denke, allerspätestens bei diesen Fragen rede ich heute in dieser Predigt nicht nur über mich. Viele von euch kenne ich, viele von euch habe ich erlebt und viele von euch, weiß ich, haben ähnliche Fragen. Ganz tief in unserem Herzen sind das Fragen, die uns quälen. Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Das Thema von heute ist, wie kann man in schwierigen Zeiten durchhalten? Wie kann man in diesen Tiefen des Lebens, die jeder auf seine Art erlebt, wie kann man da wirklich dranbleiben und durchhalten? Und ich glaube nicht, dass es einfach Schicksal ist. Ich möchte versuchen, eine Antwort darauf zu geben, wohlwissend, dass diese Antwort nicht komplett ist. Aber ich gebe euch eine Antwort, wie ich es erlebt habe. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch für sich auch etwas mitnehmen kann. So, wie kann man durchhalten in schwierigen Zeiten? Die erste Antwort ist, du brauchst ein Fundament. Ich habe erlebt, für sehr viele Menschen besteht der christliche Glaube so aus Nachplappern von irgendwelchen Glaubenssätzen. Da hast du vielleicht im Konfi-Unterricht irgendwann mal was gelernt, so ein paar grundsätzliche Dinge. Und jetzt besteht dein Glaube daraus, das so zur richtigen Zeit, in der richtigen Situation nachzureden. Und glaub mir, in der christlichen Gesellschaft kommst du recht weit damit. Das funktioniert schon ganz gut. Andere haben Aussagen aus Predigten, aus Liedversen, vielleicht einzelne Bibelverse aufgeschnappt, und aufgrund dessen angefangen, mit Jesus zu leben. Und das ist schon mal gar nicht schlecht. Ich glaube, das ist echt ein guter Start. Aber es ist nur ein Anfang, mit Jesus zu leben. Einige, auch hier im ICF, leben so ein Happy-Clappy-Christentum. So, hey, wow, voll easy, dank dem Herrn, alles ist cool, lasst uns Party machen. Ja, ist gut. Christ sein, weil man dazugehört, weil man eigentlich die Gemeinschaft sucht. Ja, auch nicht schlecht. Als Anfang. Aber es ist ein Anfang mit Jesus. Solange es uns gut geht, bemerke ich, dass wir eine immense Trägheit haben, uns mit ernsten Glaubensthemen, mit den tiefen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Ich merke, wie oberflächlich oft unser Glaube bleibt. wie wir an der Oberfläche fromm herumdümpeln und irgendwelche schlauen Sätze nachreden. Aber wenn es wirklich in die Tiefe geht, lass mal stecken. Ich habe noch Zeit. Das muss jetzt nicht sein. Ich glaube aber, wenn du deine Beziehung zu Gott erst hinterfragst, wenn du in so einem Tief drin bist, dann wird es schwierig. Dann wird es richtig schwierig. Und ich glaube deshalb, die erste Antwort, wie kann man durchhalten, ist, dass du dich früher mit deinem Fundament beschäftigst. Auf was basiert dein persönlicher Glaube? Was ist das Fundament, auf dem dein Glaube gebaut ist? Kannst du das in deinen eigenen Worten so wiedergeben, dass ein anderer das versteht? Wir haben hier so Traininggruppen, Tiefgängerschulungen. Wir versuchen Leute in der Jüngerschaft tiefer voranzubringen. Und ich nerv die Leute ohne Ende, weil ich immer sage, alles, was sie von sich geben, sage, so und jetzt nochmal in eigenen Worten. Ja, der Herr Jesus hat, nein, nochmal in eigenen Worten. Können wir in eigenen Worten sagen, was die Basis unseres Glaubens ist? Hältst du Aussagen einfach für wahr und moralisch richtig? Oder lebst du in einer echten Beziehung zu einem unfassbaren Schöpfergott, der gleichzeitig Schöpfer und dein Freund sein will? Wie tief ist das? Das Zweite, was du brauchst, um in schwierigen Zeiten durchzuhalten, sind echte Freunde. Freunde, wie Bianca und ich sie zum Beispiel in unserem Leitungsteam haben und hier in der Gemeinde. Freunde, die in solchen Momenten, wenn du am Boden bist, wenn du mit deinem Glauben am Ende bist, nicht mehr versuchen, dich einfach zu überreden. Die sich nicht mehr die Mühe machen, dir nochmal zu erklären, was du eigentlich glaubst, sondern die einfach für dich glauben. Ich hatte einen ganz speziellen Moment, der mir sehr tief unter die Haut ging. Fasten ist eine wichtige Geschichte und so, und vor allem, wenn du dran bist im Gebet, und das war uns auch klar und das wollten wir auch tun. Und dann habe ich Olli geschrieben und habe gesagt, hey, sorry, ich kann es nicht. Das Einzige, was ich gerade kann, ist so trainieren gehen, das tut mir gut, aber nebenher fasten, das packe ich nicht. Und dann schrieb er zurück und sagt, hey, du bist ja auch blöd, das ist doch nicht dein Job. Du musst essen, du brauchst gerade Kraft, wir fasten. Das sind die Freunde, die dir in so einem Moment wirklich helfen, die, wenn du keine Worte mehr hast, für dich beten. Wenn du keinen Glauben mehr hast, für dich glauben. Freunde sind was extrem Wichtiges in solchen Phasen. Aber so wichtig die Freunde sind und so gut das ist mit den Freunden, ich glaube, das Wichtigste überhaupt können sie nicht ersetzen. Es gibt eine dritte Sache, die unheimlich wichtig ist, um in solchen Phasen durchzuhalten. Du brauchst eine Antwort, eine Zusage von Gott selbst. Und ich weiß, wie das immer wieder in Kirchen einfach so weggeschoben wird. Das ist übrigens nichts Modernes, ja, das hat das Volk Israel schon gemacht. Volk Israel hat zu Mose gesagt, hey Mose, geh du zu Gott, rede du mit dem, das reicht uns. Nein, das reicht nicht. Wenn du in den tiefsten, schwierigsten Phasen deines Lebens wirklich durchhalten willst, brauchst du eine Antwort von Gott. Und das Verrückte ist, Gott hat dir versprochen, dass er sie dir gibt. In Jeremia 29 heißt es, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Ich glaube, der Knackpunkt ist, dass wir nicht von ganzem Herzen suchen. Das machst du erst, wenn du am Boden bist. Das machst du erst, wenn all das andere in deinem Leben nicht mehr trägt. Dann suchst du von ganzem Herzen nach Gott. Aber ich glaube, man kann das auch vorher schon tun. Wie kann jetzt so eine Antwort aussehen? Wie kann das ganz praktisch aussehen, wenn Gott antwortet in dein Leben? Zum einen glaube ich, total unterschiedlich. Wie oft erlebe ich, dass hier nach den Celebrations Leute kommen zu mir und sagen, hey, kannst du für mich beten? Ich will eine Antwort von Gott. Ich sage, ja, kann ich machen. Ja, Gott muss so und so antworten. Keine so gute Voraussetzung. Kann Gott schon, aber wie wäre es, wenn wir das Gott überlassen? Wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, aber wie er uns findet, das sollten wir ihm überlassen. Und da ist er sehr kreativ. Wie Gott zu uns spricht, die Wege, die sind so unheimlich bandbreit, fantastisch. Das zweite ist, wenn Gott antwortet, sind seine Antworten immer in Übereinstimmung mit der Bibel. Glaub es mir, es gibt keine einzige Situation, in der Gott dir eine Antwort gibt, die nicht mit der Bibel übereinstimmen würde. Und wenn du mit Antworten kommst, die der Bibel nicht entsprechen, glaub es mir, das war nicht Gottes Stimme, die du hörst. Wenn einer Anfang 40 zu mir kommt und sagt zu mir, hey, meine Ehe ist so stressig, aber Gott hat zu mir gesagt, ich soll noch mal einen Neuanfang machen. Sag ich, jo, jetzt lass uns noch mal hinhören, wer dir das gesagt hat. Ich glaube, das war nicht Gott. Gott redet nie im Gegensatz zu seinem Wort. Ganz besonders tief und schmerzhaft habe ich das erlebt in Bezug auf Heilung. Was für ein Schwachsinn wird auch unter Christen zum Thema Heilung erzählt. Aber glaub es mir, auch hier agiert und redet Gott nie im Widerspruch zu seinem Wort. Und das habe ich in der Antwort, die er mir gegeben hat, nochmal ganz tief erlebt. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Wie kann eine Antwort aussehen, die Gott in dein Leben hineinspricht? Ich habe es so erlebt. Die tiefste, die drängendste Frage bei mir, die an allererster Stelle stand, war die Frage, gilt das auch für mich noch? Sind diese Zusagen, die Jesus zum Beispiel gemacht hat, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, hey, ihr werdet mir nachfolgen und als Zeichen werdet ihr das Gleiche tun wie ich. Ihr werdet Dämonen austreiben, ihr werdet Kranke heilen und all das. Und ich habe mich gefragt, hey, hat Jesus das jetzt einfach nur zu seinen Jüngern gesagt? Zu diesen Zwölfen? Oder ist das wirklich auch auf mich bezogen? Und Gott hat diese Frage als erstes beantwortet. Ich stieß auf Psalm 103, Vers 17. Die Güte des Herrn aber bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen, die ihm gehorchen. Auf seine Zusagen können sich auch alle kommenden Generationen berufen. Und dieser Satz, der stieß mir so ins Auge und ich wusste in dem Moment, als ich diesen Satz gelesen habe, dass es eine Antwort von Gott ist auf meine Frage. Ja, Mike, du darfst dich darauf berufen. Diese Zusagen, die ich gemacht habe, sie gelten auch für alle kommenden Generationen. Denjenigen, die mir gehorchen. Wow, und schon kommt natürlich wieder, ja, aber gehorche ich Gott? Ja, das tue ich. Mache ich Fehler in meinem Leben? Ja. Mache ich Dinge, die Gott nicht gefallen? Ja, einige. Aber gehorche ich Gott? Ja, das tue ich. Ich folge ihm nach, aus ganzem Herzen, mit meinen Schwächen, mit meinen Fehlern. Aber ich bin einer, der Gott gehorcht, grundsätzlich. Und ich darf das für mich in Anspruch nehmen. In den Tagen darauf stieß ich immer wieder auf diesen Psalm 103, aus den verschiedensten Richtungen. Das kam in einer Zeitschrift, die hat mit Glauben überhaupt gar nichts am Hut. Ich habe mich gefragt, wie kann da ein Psalm drinstehen? Und in Gesprächen, in Telefonaten, in Fernsehsendungen immer wieder. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, Gott möchte mir eine umfassendere Antwort geben. Und ich darf sie in diesem ganzen Psalm suchen. Vielleicht kennen viele von euch diesen Psalm eher in der Luther-Übersetzung. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ich habe ganz bewusst heute die Übersetzung aus der Hoffnung für alle genommen, weil ich glaube, man kann besser nachvollziehen, warum das eine Antwort für mich war. Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Loben zieht nach oben. Danken hilft vor Wanken. So ein blöder alter Spruch und so wahr. Lobe den Herrn, meine Seele, in den Momenten, wo es mir nicht danach ist. Hey, Worship ist nichts, was man in Konzerten veranstaltet, wo man eine Riesensache draus machen kann. Das sind geile Konzerte, jo, und ich liebe sie. Aber Worship ist eine Entscheidung. Ist die Entscheidung meines Herzens, diesen Gott zu loben, wenn es mir nicht danach ist. Wenn mein ganzes Umfeld eigentlich schreit, dann fange ich an zu singen und sage, diesen Gott will ich für immer loben. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Komm zurück zu dem, was du schon Gutes mit ihm erlebt hast. Und du merkst, wie in deinem Herzen eine Veränderung stattfindet. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und er heilt mich von allen Krankheiten. Vergebung total. Wenn ich den Weg der Reue und der Vergebung gegangen bin, dann bleibt da keine Restschuld. Dann muss ich nicht zu Psychologen gehen, zu irgendwelchen komischen Seelsorgen gehen, die sagen, ja, lass uns noch mal kramen, ob da unten in deiner Seele nicht vielleicht doch noch irgendwo ein gestohlenes Bonbon ist, das du dem Herrn noch nicht bekannt hast. Schwachsinn. Der Herr nimmt deine Schuld und er wirft sie ins äußerste Meer und er vergisst sie. Der macht einen Haken dran, weg damit. Klar, wenn du den Weg noch nie gegangen bist, dann ist das Erste, was du tun solltest. Aber wenn du mit dem Herrn unterwegs bist und wenn du Vergebung angenommen hast, dann ist dir vergeben. Ende der Selbstverdammnis. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und schenkt mir das Leben neu. Natürlich geht es da nicht um den irdischen Tod. Natürlich mache auch ich irgendwann die Augendeckel zu und es ist vorbei. Aber er schenkt mir das Leben neu. Das Leben, das viel tiefer geht, das viel weiter geht als diese 80, 90 Jahre hier auf der Erde. Seine Liebe und Güte umgeben mich alle Zeit, auch wenn ich es nicht spüre. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss, darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Was habe ich diese Adlerserie geliebt? In dieser schwierigen Zeit unseres Lebens. Weil der Herr mir Kraft gibt und er macht mich wieder fit. Er gibt mir die Stärke. Ich brauche kein Red Bull. Der Herr hält Wort. Den Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht, so wie er es versprochen hat. Er weiht Mose in seine Pläne ein und zeigte allen Israeliten, dass er gewaltige Taten vollbringen kann. Barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Wisst ihr, wie oft ich im Bett liege nachts und frage mich, ob das alles richtig ist, was wir hier machen? Gehen wir den richtigen Weg mit dieser Kirche? Und was habe ich mir schon alles anhören müssen? Von wegen, du willst da nur dein Ego irgendwie befriedigen und nur dein Ding durchziehen und all so Zeug. Und irgendwann glaubst du den Scheiß. Und was sagt Gott zu mir? Hey, verlass dich drauf. Ich habe schon Mose gezeigt, wo es lang geht. Und ich werde auch dir in deinem Leben zeigen, wo es lang geht. Und solange du auf mich hörst und mit mir den Weg gemeinsam gehst, werde ich dir zeigen, wo es lang geht. Und du brauchst da keine Angst haben, dass irgendwie tief aus deinem Herzen du jetzt einfach Scheiße baust. Ich bin bei dir. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Ey, was habe ich mich mit Ansätzen charismatischer Heilung auseinandergesetzt? Nein, er zahlt es uns nicht heim. Und die Schmerzen, die du vielleicht empfindest in deinem Rücken, in deiner Schulter, dieses Wiederkehrende in deiner Seele, was auch immer, es ist nicht die Strafe Gottes für deine Verfehlungen. Das ist nicht der Punkt. Er zahlt uns nicht heim, wie wir es verdienen, weil ganz ehrlich, wer wird von uns noch hier sitzen? Wer könnte da noch aufstehen und sagen, ich lobe den Herrn, weil, hey, ich bin safe? Das ist Gnade, dass er uns nicht heimzahlt, wie wir es verdienen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß seine Liebe zu allen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn ehren. Denn er weiß, wie vergänglich wir sind. Er vergisst nicht, dass wir nur Staub sind. Der Mensch ist wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Aber wenn der heiße Wüstenwind darüber fegt, ja, dann ist es spurlos verschwunden und niemand weiß, wo sie geblüht hat. Die Güte des Herrn aber bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen, die ihm gehorchen. Auf seine Zusagen können sich auch alle kommenden Generationen berufen, wenn sie sich an seinen Bund halten und seine Gebote befolgen. Ja, wenn du am tiefsten Punkt deines Lebens bist und wenn du den Tod deiner Freunde vor Augen hast, dann brauchst du eine andere Perspektive. Man nennt uns Christen manchmal Ewigkeitsvertröster. Und das ist negativ gemeint. Aber ich glaube, da ist etwas dran. Ewigkeitsvertröster im Sinne von am tiefsten Boden meines Lebens brauche ich eine Perspektive, die weitergeht. Wenn du die Diagnose bekommst, dass du dein Leben lang mit Schmerzen zu kämpfen hast, warum solltest du dann noch weiterleben? Du brauchst eine Perspektive in deinem Leben, die mehr ist als diese 80 Jahre hier. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet. Als König herrscht er über die ganze Welt. Lobt den Herrn, ihr mächtigen Engel, die ihr seinen Befehlen gehorcht und auf seine Worte hört. Lobt den Herrn, ihr mächtigen Wesen im Himmel, die ihr ausführt, was er euch befohlen hat. Lobt den Herrn, alle seine Geschöpfe, an allen Orten seiner Herrschaft. Auch ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Vater im Himmel, und genau das will ich tun mit meinem Leben. Ich möchte dich preisen, ich möchte dich anbeten, ich möchte dich verherrlichen. Herr, und in den tiefsten Momenten unseres Lebens, wenn nur noch Angst um uns rum ist, dann wirst du mächtig, dann trittst du auf und dann hilfst du uns weiter. Herr, und ich möchte dich preisen über die guten und über die schwierigen Dinge in meinem Leben. Ich möchte dir Danke sagen für all die Freunde, die für uns da waren. Und ich danke dir für diese fantastische Antwort, die du gegeben hast. Und ich weiß, dass sie nicht nur für mich gedacht war. Vater, ich möchte sie weitergeben an diese Gemeinde in dem Bewusstsein, dass es eine Antwort für uns ist. Fürchte dich nicht. Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.